Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. 25 Minuten dauert diese Sendung, deren Konzept ja auch die Konzentriertheit, die Zeitökonomie ist. Unsere Themen sind heute unter anderem der Penn Berlin und Wagners Ring in Zürich. Und natürlich die längste Veranstaltung des Tages, bei der die Kürze eben nicht gewünscht ist. Die Trauerzeremonien für die gestorbene britische Königin Elisabeth II. Gehen heute zu Ende mit einer Inszenierung, die vom Vormittag bis in den Abend dauert. Uniformen, Bärenfellmützen, großartige Sakralräume, Staatskarossen, Oberhäupter und natürlich die Royal Family gehören zu dieser Inszenierung, die natürlich perfekt ablief wie ein Uhrwerk, und zwar ein sehr langsam gehendes. Insgesamt gab es auch noch rund 20 Minuten Verspätung. Außer mir und geschätzten 4 Milliarden anderen Menschen hat die Kulturwissenschaftlerin Barbara Finken die Trauerfeierlichkeiten verfolgt. Frau Finken, was ist denn Ihr Eindruck? Was wurde kommuniziert mit dieser Inszenierung?
Diese Inszenierung lief, wie Sie sagen, wie ein Uhrwerk ab und Trauer braucht Zeit, wurde kommuniziert und die ganze Welt hat daran ja teilgenommen. Das sind ja unglaublich viele Zuschauer. Es wurde vielleicht auch kommuniziert, dass der König oder die Königin eben 2 Körper hat und dass der eine Körper, der Tote jetzt zu Grabe getragen wird, man darum trauert, aber der andere Körper weiterlebt. Ja, und ich glaube, diese Staatstrauer hat um die Königin ist ja nicht nur die Trauer um ein Individuum, sondern auch die Trauer um eine Funktion.
Das ist ja vielleicht auch deswegen eine sehr pompöse Veranstaltung. Es hat ab und zu so ein bisschen etwas von einem Umzug, auch bei einem Volksfest, da sind ja auch Uniformen mit dabei. Aber hier ist das Ganze natürlich ins Extrem gesteigert worden. Die Uniformen sind so vielfältig und auch so rätselhaft, ganz bunt zum Teil und bestickt. Dazu diese Bärenfellmützen. Das ist ja eigentlich wie aus einer anderen Zeit. Wie groß ist denn der Anteil der Kostümierung an dieser Inszenierung und wie wichtig ist sie?
Naja, Sie haben eigentlich den Finger auf den zentralen Punkt gelegt, nämlich die bürgerlichen Gesellschaften unterscheiden sich ja auch dadurch von den adeligen Gesellschaften, dass sie im Prinzip mit ihren Kleidern gar nichts sagen wollen. Diese Kleider, die wir heute gesehen haben, sagen uns natürlich aber alle unheimlich viel und man sagt eigentlich mit den Kleidern so gut wie alles. Die Kleider sind symbolträchtig und sie sind farbenprächtig, sie zeigen die Ziere des Kosmos, sie zeigen den Rang, sie zeigen in welchem Heer, was man hermacht, sozusagen.
Auch wenn wir es nicht verstehen.
Bitte?
Auch wenn wir es nicht verstehen.
Ja. Wir verstehen das nicht mehr, weil wir diesen Code nicht mehr beherrschen. Aber die Leute, die diesen Code noch beherrschen, verstehen das natürlich noch. Und sie müssen auch überlegen, dass die Uniformen ja auch ein wirklich aristokratischer Überhang noch ins bürgerliche Zeitalter bis zum Zweiten Weltkrieg waren. Ja, dann wurden sie abgelöst von Tarnuniformen. Aber davor war ja die sämtliche Hierarchie, das war ja alles an den Uniformen absehbar. Ja, und genauso ist es eben auch mit den männlichen Militäruniformen, den Gala Uniformen und die Frauen, und auch das war genau streng reglementiert. Es gab die große Trauer, die mittlere Trauer, die kleine Trauer und all diese Stufen sind bis ins kleinste Detail, die Stoffart, welche Farben, bis ins kleinste Detail festgelegt und für jemanden, der sich auskennt, sofort ablesbar.
Zeit ist auch ein Faktor, darüber haben wir schon gesprochen. Alles ordnet sich hier diesem Ritual unter wie in einer Oper oder in einem großen Oratorium, wo man einfach weiß, das dauert jetzt 3 Stunden. Und selbst Joe Biden, der amerikanische Präsident, musste mehr als 40 Minuten in Westminster Abbey warten, bis es überhaupt losging. Der musste schon rechtzeitig da sein. Das gibt's ganz selten, dass der amerikanische Präsident warten muss.
Das gibt es eigentlich fast nie, glaube ich. Das Einzige, woran ich mich jetzt dran erinnere. Und ich finde das schon unglaublich, dass praktisch die ganze Welt diese 10 Tage oder jetzt jedenfalls diesen heutigen Tag wie Stillstand hier und wirklich untergeordnet war, eingeordnet war in dieses Zeremoniell.
Wenn wir darauf schauen, warum wir alle so begeistert zugucken oder jedenfalls interessiert, vielleicht auch ein bisschen verwundert, das scheint ja doch irgendwie ein Bedürfnis auch zu sein, vielleicht nach Ordnung, ob die nun sinnvoll ist oder nicht, oder nach Kontinuität in solchen Ritualen. 142 Marinesoldaten waren es zum Beispiel, die die Lafette mit dem Sarg gezogen haben. Das ist ja eigentlich völlig unnötig, müsste man sagen. Das könnte auch ein VW Käfer tun. Aber warum ist es über diese Tatsache hinaus, dass es eigentlich nicht nötig ist, doch wichtig?
Also Sie sagen, es ist völlig dysfunktional, aber das Zeremoniell, und wir leben ja auch in Gesellschaften, die Zeremonien immer weiter abbauen. Aber hier haben wir einen Zeremoniemeister. Das Protokoll ist jedes Jahr verändert worden. Ich finde das absolut erstaunlich, ja, dass die Königin sich jedes Jahr mit ihrem Tod konfrontiert hat, ja, und dass sie das selbst bis ins kleinste Detail mitgeplant hat. Und ich glaube einfach, dass Zeremonien einem helfen, das Individuelle irgendwie in Form zu fassen.
Sagt Barbara Finken, die Kulturwissenschaftlerin, über die Inszenierung der Trauerfeierlichkeiten für Königin Elisabeth. Da ist uns offenbar die Leitung verloren gegangen. Danke trotzdem, Frau Finken. Inszenierungen sind ja eigentlich alle Auftritte von gekrönten Häuptern, wie das so seltsam pseudoreligiös heißt. Denn eine Königin oder ein König, die haben, in der Demokratie jedenfalls, nur die Macht der Inszenierung. Es geht um Form und mit der Form der Regenten letztlich vielleicht ja auch um die Form und den Zustand der Bevölkerung. Und diese Macht durch Inszenierung, die mag es vielleicht sein, die die Inszenatoren der großen Leinwand so interessiert hat an dieser Königin Elisabeth II. Rüdiger Suchsland hat ihr Auftreten im Kino verfolgt.
Queen im Kino. Ist das überhaupt ein Thema? Natürlich gibt es da die berühmte Netflix-Serie The Crown, die Veralltäglichung des royalen Charisma, die angeblich sogar von der Royal Family selbst mit großem Amüsement gesehen wurde. Und dann natürlich The Queen vom Engländer Stephen Frears, der wohl bekannteste Film über Elisabeth II. 2006 wurde dort die Reaktion der Queen auf den Unfalltod ihrer ehemaligen Schwiegertochter Diana thematisiert. Frears zeigt die Queen, so wie viele sie sehen wollen. Menschlich, außergewöhnlich, klüger als der Durchschnitt. Kennen könnte man auch The King's Speech, der von ihr mit seinem stotternden, fadernden Vater König Georg VI. Handelt. Elisabeth ist darin als Mädchen zu sehen.
My husband has seen everyone.
Insert them into your mouth.
Der Film zeigt, wie die historisch wichtige Beziehung zu Winston Churchill begründet wird. Gerade in den letzten 15 Jahren gibt es viele Filme um die britische Königsfamilie. Vielleicht ist dies ein Symptom für ein Konservativwerden unserer Gesellschaften, für heimliche Sehnsüchte nach Pomp und Ritualen. In A Royal Night von 2015 geht es darum, wie Lilibet und ihre Schwester Margaret Ende der 40er Jahre einmal ausbüchsten und sich für ein paar Stunden der Dauerbewachung des Sicherheitspersonals entzogen. Angeblich hatte die zukünftige Königin eine Romanze mit einem Mann aus dem Volk. Unglaublich. Für das Volkstümliche war später eine andere zuständig. Die People's Princess, Diana Spencer. In Diana wird sie von Naomi Watts gespielt. In Spencer, der erst im letzten Jahr in die Kinos kam, verkörpert Kristen Stewart die kulleräugige, aber nur vermeintlich naive Königin der Herzen. Elisabeth II. Ist da jeweils eine klare Rolle zugeschrieben, der hartherzigen Prinzenmami und garstigen Schwiegermutter. Sind die übrigen Queen-Filme nicht eigentlich alle zu unkritisch? Im Slapstick-Film Die nackte Kanone von 1988 wird ein Attentat auf die Königin geplant. In Zeichentrickfilmen war die Monarchin ebenfalls zu sehen, hatte Auftritte in Die Simpsons, der Kinderserie Pepper Woods und im Animationsfilm Minions von 2015. Trotzdem, das Kino jedenfalls ist monarchistisch. Es kennt nur absolute Regenten und die Stars regieren das Kino. Und Demokratie in der Kunst ist ein Widerspruch an sich und bewirkt, wo sie auftritt, selten Gutes. Auch gute Regisseure sind solche absolutistischen Monarchen. Natürlich nicht, wenn sie ihre Macht missbrauchen. Wo sie das aber nicht tun, da ist man froh, wenn sie einen in ästhetische Gefilde zwingen, an Orte bringen, die wir nicht einmal erahnt haben, uns Erfahrungen bieten, die unser Weltbild auf den Kopf stellen.
Rüdiger Suchsland über die Queen als Thema des Kinos. Sie sprang ja auch mit James Bond alias Daniel Craig bei den Olympischen Spielen in London aus dem Hubschrauber ins Stadion ab und drehte mit Paddington. Das Wort von der Bratwurstbude, als die der damalige Penn-Präsident Denis Yücel seine eigene Schriftstellervereinigung bezeichnet hatte, ist inzwischen legendär. Es folgte im Mai trotz der Wiederwahl Yücels als Präsident sein Rücktritt und Anfang Juni die Neugründung des Penn Berlin als eine Art Konkurrenzveranstaltung zum Penn Bratwurstbude. Inzwischen wächst die Zahl der Mitglieder beim PEN Berlin. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Wochenende wurden mehr als 90 neue Mitglieder gewählt. 463 sind es nun. Der Journalist und Schriftsteller Ralf Nestmeier war Vizepräsident des PEN Deutschland und ist nun im Board des neu gegründeten PEN Berlin. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was denn der Zuwachs an Mitgliedern für den PEN Berlin bedeutet.
Ja, das ist sehr erfreulich, der Zuwachs. Das zeigt, dass ein großes Interesse an PEN Berlin besteht. Also wir haben jetzt ja, wie gesagt, von 370 und jetzt auf 463 Mitglieder sind wir jetzt gekommen. Und ganz viele Mitglieder sind auch ganz, ganz neu dabei. Also die waren vorher in keinem einzigen PEN-Zentrum gewesen, sind jetzt erstmals in einem PEN-Zentrum. Und wir hatten also das schon die ganzen letzten Wochen und Monate verfolgen können, dass das Interesse da sehr groß war, Mitglied in PEN Berlin zu werden.
Ja, Sie sagen, viele waren noch gar nicht Mitglied im PEN. Das Spektrum der Mitglieder, so kann man es vielleicht sagen, haben Sie deutlich erweitert. Am Wochenende etwa kam der Pianist Igor Levit dazu und die Journalisten Ijoma Mangold und Micky Beisenherz. Sie wollen diverser werden und nicht nur Literaten miteinander verbinden?
Ja, also nicht nur Literaten, es geht ja um alle möglichen Leute, die mit der Buchbranche quasi zu tun haben. Und das sind ja relativ viele, also auch Verleger haben ja dabei, Journalisten, Schriftsteller. Also wir sind da schon sehr breit aufgestellt, würde ich jetzt sagen. Und wir haben auch zum Beispiel einen sehr großen Frauenanteil, der zwischenzeitlich bei deutlich über 40% liegt.
Sie haben ja gesagt, gerade schon, nicht alle waren bereits vorher im PEN, aber einige eben ja doch schon. Beobachten Sie eine Wanderung vom PEN-Zentrum Deutschland, das es eben vorher schon gab, zu Ihnen? Oder werden mehr und mehr Mitglieder auch in beiden Vereinigungen?
Ja, es gibt schon eine Wanderung schon. Also es kam am Anfang ja gleich ein ganzer Schwung zu uns mit dazu, so wie ich auch. Ich bin ja auch kurz nach diesen Vorfällen in Gotha ausgetreten aus dem deutschen PEN-Zentrum. Und so kamen dann jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten natürlich weitere hinzu. Beispielsweise jetzt ist neu dabei Christoph Links, der früher auch im Präsidium war vom PEN-Zentrum Deutschland, der ist jetzt auch zu PEN Berlin. Martin Mosebach ist Mitglied bei PEN Berlin. Also da ist schon eine große Bewegung da. Viele oder einige davon sind auch ausgetreten oder wollen noch austreten. Also das kann man schon so ablesen.
Was wird es dann in Zukunft sein mit den beiden PEN-Zentren Deutschland nämlich und Berlin? Wie wird das Verhältnis sich gestalten?
Ja, ich weiß nicht, wie Sie das Verhältnis gestalten. Das ist jetzt für uns nicht so wichtig. Es geht bei uns ja nach vorne zu schauen, uns sozusagen mit unserer Arbeit erstmal neu aufzustellen. Wir sind ja völlig erst am Starten. Uns gibt es jetzt seit 100 Tagen. Seit 3 Wochen sind wir gemeinnützig. Also wir sind ja erst sozusagen in den Anfängen. Wir haben aktuell ja noch nicht mal ein Büro. Geht ja auch gar nicht, weil jetzt erst die ersten einem Gelder kommen, Mitgliedsbeiträge, Spenden und so weiter, die bei uns eingehen. So sind wir jetzt dabei, uns aufzustellen. Und es gibt sehr viele Pläne auch schon für die Zukunft. Also eine Stipendiatin haben wir ja bereits, die wir auch mit Meral Simcek, die wir auch zugewählt haben zum PEN Berlin. Und diese Arbeit wird in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen.
Das heißt, Sie machen sich gar keine Gedanken über ein zukünftiges Verhältnis beider PENs?
Nein, nicht unbedingt. Der PEN in Darmstadt macht sein Ding quasi und seine Sachen und wir verfolgen unsere Sachen. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Das ist ja auch, kann auch von Vorteil ja sein, wenn 2 PEN-Zentren ihre Stimme erheben.
Das Streiten gehört ja dazu bei Menschen, die denken und sich eine Meinung bilden. Wenn Sie jetzt beschlossen haben, dass Mitglieder künftig nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen werden können am Wochenende, sorgen Sie sich darum, dass es viel Streit geben könnte und viele Ausschlussanträge?
Nein, überhaupt nicht. Es ging nur darum, wir hatten ja damals diese Satzung innerhalb von 3 Wochen, also diese Neugründung ging ja wirklich wahnsinnig schnell, so schnell gründet man wahrscheinlich kaum sonst eine neue NGO, auf die Beine gestellt und da war in der Satzung eben dieser Passus drin, dass mehr als 50% für den Ausschuss reichen würden und dann kam ein Antrag eben, dass man zwar eine Zweidrittelmehrheit brauchen würde, damit eben nicht so knappe Entscheidungen fallen würden und dieser Antrag mit der Zweidrittelmehrheit hat eine ganz, ganz große Zustimmung gefunden, alle waren sozusagen dieser Meinung. Und es ist nicht so, dass es bei uns demnächst irgendein Ausschlussverfahren geben wird. Es ist nur mal einfach halt in der Satzung theoretisch diese Möglichkeit enthalten. Und das sollte die Hürde ja auch möglichst hoch sein.
Gestritten wurde aber auch am Wochenende nämlich darum, wie weit die Sprache gehen soll, dabei Minderheiten abzubilden. Ein Antrag, der in diese Richtung ging, ist abgelehnt worden.
Ja, es gab einen Antrag, da wollte man sozusagen das sehr klein herunterbrechen in der Satzung, auf was man Rücksicht nehmen müsste. Da war ein größerer Teil der Mitglieder in dieser Zoom-Mitgliederversammlung eben nicht der Meinung, wobei das natürlich auch gut ist, dass man über solche Themen diskutiert.
Ja, aber vielleicht keine Vorschriften macht dann.
Nein, nicht unbedingt Vorschriften, aber man hat also gemerkt, dass anscheinend auch von einem auch nicht ganz kleinen Teil der Mitglieder da ein Bedürfnis ist, ein Redebedürfnis ist. Und es ist ja auch gut und wichtig, sowas irgendwie zur Kenntnis zu nehmen und dann eventuell in der Zukunft in irgendeiner Form zu berücksichtigen.
Ralf Nestmeier, Mitglied des Boards PEN Berlin, über die Mitgliederversammlung vom Wochenende. Die Oper in Zürich legt einen neuen Ring auf, wie es ja auch in Bayreuth in diesem Jahr eine neue Fassung gegeben hat. Dort war es der junge Valentin Schwarz, der eine neue Deutung versuchte und dabei auf wenig Zustimmung bei den eingefleischten Wagnerianern traf. In Zürich ist es der erfahrene Andreas Homoki, der Wagners Tetralogie inszeniert. Nach dem Rheingold folgte gestern Abend die Walküre. Jörn-Florian Fuchs war für uns in Zürich. Vor der Sendung habe ich ihn zunächst gefragt, wie sehr denn das Rheingold geglänzt hat in Zürich.
Das glänzt durch eine ganz genaue Personenführung, die Intendant Homoki da geboten hat, und durch eine ehrliche Erzählweise. Wir haben einen großen Salon, das heißt eigentlich mehrere Salons, gebaut von Christian Schmidt. Das war lange Zeit der Leib- und Magenbühnenbildner von Klaus Guth. Und da ist ja die Drehbühne immer so ein zentrales Element gewesen und eben große Räume oft durchaus minimalistisch ausgestattet. Und dieses Setting sieht man hier auch. Das sah man im Rheingold, nämlich vorweg sieht man auch in der Walküre. Das heißt, wir haben immer diese großbürgerlichen, relativ leeren Salons, die ein bisschen übrigens auch an die Villa Wesendonck erinnern, die ja in Zürich ist, die damalige Wohnstätte über viele Jahre auch von Richard Wagner und eben seiner Angebeteten Mathilde von Wesendonck. Das spielt so eine Rolle. Aber in diesem Setting und in diesen ständig neuen Räumen, die durch die Drehbühne entstehen, wird die Geschichte über weite Strecken ganz, ganz genau gleichsam by the book und sehr straight erzählt. Ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr ehrlicher Ring hier, ohne viel Regie-Schnickschnack ringsherum.
So wie ihn sich Wagnerianer wahrscheinlich wünschen. Valentin Schwarz ist ja in die Kritik geraten, weil er das als eine Art Soap-Opera aufgefasst hat und es ihm so im Wesentlichen um die Familiengeschichten ging und das Ganze auch ziemlich bunt war. Andreas Homoki ist näher dran am Stoff also?
Ja, er macht schon einiges anders oder anders ist übertrieben gesagt. Er hat ein paar Ideen, die sind aber sehr sinnvoll. Zum Beispiel ist in der Walküre jetzt der Obergott Wotan eine Art Spielführer. Er bringt das Zwillingspaar Sigmund und Sieglinde, die ja dann zum Liebespaar werden später, zusammen und greift also in diese Handlung ganz aktiv ein. Auch sonst gibt es ein paar ja sehr schöne Ideen. Im dritten Aufzug haben wir beim berühmten Walkürenritt haben wir fast so eine Art Scherzo, das Homoki da bietet, denn diese Damen, die ja die Helden empfangen in Walhall, die empfangen Helden, die eher so aussehen wie aus einer Irrenanstalt, wie in Schlafanzügen und mit Kurzschwertern hantieren und vor diesen Frauen ziemliche Angst haben. Das ist ein sehr netter, humorvoller Einfall. Der Rest ist aber wirklich ganz, 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 ganz genaues Theater. Es funktioniert erstaunlich in diesen Räumen. Man eigentlich denkt, das müsste sich dauernd brechen, aber man gewöhnt sich an diese Ästhetik sehr schnell. Und es gibt also ganz, ganz berührende und berückende Momente, etwa das große Finale dann, wo Brünnhilde auf dem Feuerfelsen ist. Der Gott Wotan nimmt Abschied von seiner Lieblingsmaid und geht auch auf diesen Felsen, verabschiedet sich von ihr, bricht anschließend wirklich in Tränen aus und dann fängt dieser Felsen an, wirklich zu glühen, ja, nach allen Seiten. Und das ist alles völlig unpeinlich und eben durch gute Bühnentechnik und auch Lichtstimmungen perfekt in Szene gesetzt. Ein absolut überzeugender Ring, der so klar die Dinge erzählt, wie ich das lange nicht erlebt habe.
Also es hat Ihnen gefallen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die Inszenierung das Stück nicht verrät oder benutzt, sondern zeigt und trotzdem mit zwei, drei kleinen Eingriffen Fragen stellt?
Exakt. Homoki findet da wirklich den genauen Punkt. Das ist in dieser Erzählweise auch mit den verschiedenen Räumen. Es sind insgesamt 25 Bilder, die durch diese Drehbühne und die ständig neuen Räume entstehen. Und das ist so perfekt gemacht. Man könnte vielleicht sagen, es ist ein bisschen zu perfekt gemacht, aber mir gefällt so ein erzählendes Musiktheater ab und zu auch eben sehr gut.
Wir können mal hören, wie es klang, das erzählende Musiktheater.
Da haben wir Eric Cutler als Siegmund gehört und Camilla Nylund als Brünnhilde. Eine sehr, sehr, sehr überzeugende Besetzung. Auch die Sieglinde von Daniela Köhler. Für mich eine kleine Einschränkung ist der Wotan von Tomasz Konieczny. Ich mag diese Stimme einfach nicht besonders, weil sie immer laut ist und weil er oft eben vom Leisen ins Laute sprunghaft springt. Das stört mich sehr, wobei das im dritten Aufzug bei den leiseren Stellen wirklich sehr, sehr fein ist und auch extrem toll gespielt ist. Und wir haben ein absolutes Pfund, das im Graben ist. Das ist der neue Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda. Sein erster Ring und ähnlich wie beim Rheingold ist das auch ein uneitles Dirigat. Das muss man wirklich sagen. Ein direkter Zugriff ohne Schnörkel, ohne jetzt den Versuch, alles neu zu machen. Aber aus einem Guss und wirklich mit der Bühne so perfekt koordiniert, dass das eine Wonne ist. Also auch der zweite Teil dieses Rings trifft auf allen Ebenen.
Jörn Florian Fuchs über die Walküre in der Oper Zürich. In den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt geht es zunächst noch einmal um die Queen.
Für den heutigen Tag hat die Pariser Metro ihre Station Georges V in Elisabeth II umbenannt, um die englische Königin zu würdigen. 3 von 6 Schildern wurden an der Station auf den Champs-Élysées entsprechend ausgetauscht. George V. war der Großvater von Elisabeth. Die Metrostation wurde nach ihm benannt, weil die britische Armee die Franzosen im Ersten Weltkrieg unterstützt hatte. Sie sei eine, Zitat, furchtlose Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte, für das freie Wort und gegen die Unterdrückung von Landlosen, Minderheiten und Dalit in Indien, Zitat Ende. Gemeint ist damit die indische Dichterin Meena Kandasamy, die mit dem Hermann-Kästen-Preis des Penn-Zentrums Deutschland ausgezeichnet wird. Die 37-jährige Schriftstellerin widmet sich immer wieder der Situation der Frauen in Indien und welche Konsequenzen das Kastensystem hat. Sie selbst kommt aus einer kastenlosen und damit benachteiligten Familien. Kandasamy schreibt auf Englisch, ihre Romane müssen in Indien erst übersetzt werden. Aber dann hat das auch nicht gerade Vorteile für sie, wie sie im Deutschlandfunk Kultur erzählt hat.
Tabu or taking offense.
Das ist ja auch so, dass die Tabus nicht nur für eine Bevölkerungsgruppe gelten. Das umfasst ja manchmal viel mehr. Zum Beispiel ein Text von mir, in dem Gandhi vorkam, der ins Malayalam übersetzt wurde. Das ist eine lokale Sprache dort. Da hat die rechte nationalistische BJP, die Partei, ganz heftig reagiert und wollte die Bücher verbrennen, aber gleichzeitig auch die Kongresspartei, also die dem Zentrum zugeordnete Partei, war auch nicht einverstanden. Deren Vorsitzender sagte, man sollte mir verbieten, irgendwo aufzutreten, mich nicht reinlassen. Also habe ich sozusagen die Rechten und die Mitte unglücklich gemacht. Also das heißt, das zeigt eigentlich eher, dass die Intoleranz gegenüber schreibenden Frauen sehr verbreitet ist,
sagte die indische Schriftstellerin Meena Kandasamy im Deutschlandfunk Kultur. Die Verleihung des mit 20.000 Euro dotierten Hermann-Kästen-Preises findet am 15. November im Staatstheater Darmstadt statt. Der Videokünstler Torge Möller ist tot. Möller war zusammen mit Momme Hinrichs für viele Bühnenprojektionen am Theater und in der Oper verantwortlich, unter anderem bei den Bayreuther und den Salzburger Festspielen, an der Bayerischen Staatsoper und der Staatsoper in Berlin. Auch Regie führte er ab und zu. Wie heute bekannt wurde, ist Torge Möller im Alter von 50 Jahren überraschend gestorben. An der Staatsoper unter den Linden hat im Oktober Giuseppe Verdis Trovatore Premiere, für den Torge Möller zusammen mit Momme Hinrichs die Videos produziert hat. Furchtlose Kämpferin. Das passt auch ganz gut zu Amanda Gorman, die bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden mit dem Vortrag ihres Gedichts »The Hill We Climb« schlagartig international bekannt wurde. Heute hat sie vor den Vereinten Nationen, einen Tag vor der morgen startenden Vollversammlung in New York, gesprochen. Ihr Gedicht war, passend zur Veranstaltung, in der es um Nachhaltigkeit ging, ein Appell an die Weltgemeinschaft, die sie zum Zusammenhalt aufforderte. Zitat, wir können uns entweder spalten lassen und von wenigen besiegt werden, oder wir können uns dafür entscheiden, die Zukunft gemeinsam zu bezwingen.
Die Kulturnachrichten mit Anja Reinhardt waren das. Vielen Dank. Das Staatsbegräbnis in Großbritannien, die Lage in der Ukraine und die Nachfolge des 9-Euro-Tickets, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Tag.